mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute wird es kultiviert. Es wird ein bisschen, wie soll ich sagen, mit dem Badenser Dialekt versehen. Und es wird sehr musikalisch, denn wir haben Max Mutzke bei uns im Programm. Ja. Hast du, lieber Clemens, jemals ein Konzert von Max Mutzke gesehen oder gehört?
Ja. Also die Stimme, der Mann auf der Bühne. Wahnsinn. Da gehört der hin. Das ist richtig, einfach einer der besten deutschen Stimmen, finde ich einfach.
Ja, mal. Und der ist so sicher. Gott, ich stand mal mit ihm auf der Bühne und ich kannte mein Zeug noch natürlich wie immer nicht so richtig gut.
In der Show, wo ihr zusammen, wo du eben zu Gast warst?
Nee, sondern ich war auch mal bei ihm bei so einem Abend, so einem Konzertabend, da hat er seine Sachen gesungen und ich dann da mit meinen neuen Liedern irgendwie vom Album und es war, mein Gott, es war eigentlich jetzt nicht meine brillanteste Stunde. Und neben dem auf der Bühne zu stehen, da bist du wirklich, also da merkst du auch, dass die Leute sich denken, die Frau soll jetzt mal weggehen, weißt du? Und also ich hoffe, so ist es im Gespräch heute nicht. Nein. Max Mutzke erzählt uns viel von seinen Kindern.
Genau, und er hat ein Kinderbuch geschrieben. Schreiben kann er jetzt auch noch.
Schreiben kann er auch noch, singen kann er. Und wir finden jetzt im Laufe dieses Gesprächs heraus, was er noch alles kann. Viel Spaß, Max Mutzke bei den Waffeln einer Frau.
So, die Maschinen laufen, das Rädchen dreht sich und heute ist bei uns zu Gast Max Mutzke. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin jetzt, glaube ich, das dritte Mal da und ich weiß, als du angefangen hast, war ich, glaube ich, ganz am Anfang auch schon da.
Na klar.
Und jetzt ist wahrscheinlich die letzte Sendung, ne?
Ja, du bist unser Rahmen sozusagen. Mit dir ging es echt gut hoch, aber mit dir geht es jetzt auch wieder gut runter. Jetzt ist es auch gut. Nein, normalerweise, wenn ich den Namen, die Leute ankündige, sage ich, Max Mutzke! Und dann reiße ich die Arme so hoch. Das ist, dich kenne ich so gut, dass ich fast, weißt du, ich will so eine unnatürliche Geste nicht annehmen irgendwie.
Oh, das ist nicht aber ganz schön. Ja, wir kennen uns tatsächlich sehr gut, schon sehr lange. Und das geht ja eigentlich in dem Geschäft, hat man so ein paar Leute, mit denen man sich so richtig gut versteht und die, wo man wirklich das Gefühl hat, man kennt sie echt. Ja. Weißt du, kennst du das so? Viele Leute kennst, die du magst.
Ich mag eigentlich fast alle. Das ist mein Problem.
Ich mag auch alle.
So, wenn man die Leute persönlich kennenlernt, dann ist es eigentlich, es fällt einem fast schwer, dann jemanden richtig doll doof zu finden.
Ich glaube aber, das geht uns deshalb so, weil die Leute vor uns immer sich von der allerbesten Seite zeigen. Wie wenn man frisch verliebt ist.
Ja.
Wenn man dann auch sich von der besten Seite zeigt, eine lange Zeit, bis es dann mal eskaliert, kann ja auch sein. Mhm. Aber so ist es, glaube ich, für Leute sehr einfach, in diesen 5 Minuten, die man die kennenlernt, nett zu sein.
Klar.
Dir gegenüber
und
mir gegenüber.
Ein persönliches Treffen ist immer, und dann denkst du, das ist ja irgendwie ganz so. Ja,
genau.
Und dann natürlich alles Weitergehende ist dann grauenvoll. Das wollte ich an dieser Stelle natürlich auch nochmal sagen. Ich merke ja, wie du auf die Leute zugehst und viele, die hierher kommen, reißen sich dann für kurze Zeit zusammen und dann sind sie vielleicht mit anderen Leuten auch wieder nicht so nett. Und eine Mitarbeiterin von mir oder ein Mitarbeiter, der hat dich mal betreut, der Maurice, der hier gerade war, der hat dich mal betreut, hat er dir sicher erzählt, als du irgendein Konzert gespielt hast und da hat er deine Pausenbetreuung gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie weit bei dir Pausenbetreuung geht. Ist das auch körperlich?
Nein, ich weiß gar nicht, habe ich jemals eine Pausenbetreuung gehabt?
Also der kam nur und hat dir was zu trinken und zu essen, glaube ich, gebracht. Und er meinte, der war so nett,
Oh, das freut mich. Aber das ist, ich finde, deswegen meine ich ja auch, das ist ja auch etwas, was man unbedingt, das habe ich von meinen Eltern gelernt, wir durften richtig viel Blödsinn machen, wir sind 6 Geschwister, ne? Wir durften richtig viel Blödsinn machen. Aber was wir nicht durften, zu keiner Zeit, und wir haben wirklich viele Dinge auch kaputt gemacht, es ging uns nicht darum, um Dinge kaputt zu machen, sondern man hat halt das Auto von Papa geklaut mit 11 und ist halt da durch den Wald geballert.
Aber das passiert
und,
doch.
Halt kaputt gemacht. So ist es halt. Aber das ging uns nicht darum, das Auto kaputt zu machen, es ging darum, mit dem Auto rumzufahren. Was ich aber damit sagen will, alles verboten, alles illegal, war für meine Eltern aber, abgesehen davon, dass es natürlich Sachschaden gab, so lange, sagen wir mal, auszuhalten, solange wir das nicht aus böser Absicht gemacht haben und solange wir andere Menschen respektiert haben. Also wir durften vieles machen, aber wir durften nie jemanden verletzen. Also nicht nur körperlich, auch psychisch.
Ja.
Ich kann mich da an viele Gespräche erinnern, die mich da ganz geprägt haben.
Ja, ach, wie schön, dass man, ich finde das immer so schön, findest du nicht, auch von anderen Leuten zu hören, dass sie gesagt haben, dass die Eltern doch einen gewissen Einfluss auf sie hatten, weil ich finde, es berührt mich sehr im Zusammenspiel mit meinen Kindern. Und ich habe auch letztens eben mit einer Horde Kindern zusammengesessen und habe so gesagt, ich glaube, eine schlechte Note schreiben ist für den Lehrer eigentlich wurscht, ja, weil der will dir dann helfen, dass du es besser machen kannst. Aber wenn man halt den Lehrer doof behandelt oder die ganze Zeit irgendwie wahnsinnig unfreundlich oder frech oder wie auch immer ist, dann ist es, glaube ich, hat man sehr viel schlechtere Karten, wie wenn man ab und zu schlechte Noten schreibt, ja?
Absolut. Ich habe es ja geschafft, in meiner ganzen Schulkarriere sowohl Schülersprecher als auch Klassensprecher immer wieder zu sein. Aber bis zur 13. bin ich jede Woche rausgeflogen aus dem Unterricht. Wirklich. Als erwachsener Mensch. Und es war so, aber, und auch das trifft total zu, was du meinst, die Lehrer haben mich immer mit einem Lachen rausgeworfen. Die mussten immer lachen über, was ich gemacht habe,
ja,
haben aber empfunden, dass es für die Klasse und fürs Abitur besser ist,
wenn, du jetzt
wenn der
kurz
Max
rausgehen.
Mal geht. Wenn er in der Eisesse geht und sich mal ganz kurz abkühlt und dann kommt er halt wieder.
Was waren die Punkte, warum bist du rausgeflogen?
Ich konnte meinen Mund nicht halten. Ich musste ständig irgendwas Lustiges ergänzend sagen.
Ja.
Wenn der Lehrer gesagt hat, Leute, heute habe ich für euch, dann habe ich gerufen, ein Penis zum Beispiel. Und dann
müsste ich heute immer noch drüber lachen.
Müsste ich auch und mir rutscht es immer noch raus. Das ist schlimm. Ich muss mich wahnsinnig zurückhalten, wenn man bei Kai Pflaume in
der... Der Penis sitzt bei Max Mutzke unglaublich locker. Nein, aber es ist eben so, klar... Ich bin ja auch so, auch heute noch, ich weiß natürlich auf alles was zu sagen irgendwie und in ganz vielen Bereichen halte ich mich jetzt unglaublich zurück.
Ja.
Ja, total, weil ich einfach weiß, das bringt nichts, dann fliege ich raus. So wie du früher.
Aber du fliegst ja eigentlich nicht raus. Ich meine, du bist ja noch jemand, die mit dem Charme, den du, diesen natürlichen Charme und diesen wirklich sehr guten Humor, du kannst ja das machen und die Leute nehmen es dir nie übel. Und das meine ich, war bei mir nämlich auch so.
Ja.
Die Leute, ich konnte wirklich verrückte Sachen sagen, wo nur der Ton dafür gesorgt hat, dass die Leute gelacht haben. Weil manchmal waren die Inhalte der Sachen, die ich gesagt habe, wirklich grenzwertig und drüber hinaus. Mhm. Aber die Leute mussten halt so lachen, weil das so Michel von Lönneberger mäßig war. Und so habe ich mich lustigerweise auch sehr, sehr schnell, in dieser Rolle habe ich mich sehr schnell entdeckt. Schon als Kind. Und deswegen war das ja absurd, als es bei mir losging in der Öffentlichkeit, 2004. Da war ich ja immer der ruhige Junge von nebenan mit geschlossenen Augen und so weiter. Und der nette Junge von nebenan, das war ja mein Image. Das war
völlig falsch.
Das war vollkommen, ja, meine Klasse, meine Familie hat sich, die haben sich so gewundert, wie man mich so interpretieren kann. Wobei ich es schon zugeben muss, ich habe in der Zeit einfach... war mir sehr viel suspekt, weil wenn du aus dem Schwarzwald ins Farbfernsehen kommst, ist dir erstmal alles eh suspekt.
Ja.
Und deswegen habe ich einfach ganz oft die Klappe gehalten und nur so zugeguckt und zugehört, weil ich
ja, aber das jetzt mal ganz ehrlich, damit fährt man auf Dauer. Das habe ich völlig falsch angelegt, diese Rolle. Bei mir, da bin ich bis heute nicht. Ich wäre auch gerne mal die geheimnisvolle, weißt du, so, oh, warum, wer ist das eigentlich? Die steht immer da hinten und raucht und redet mit keinem. Und so, habe ich nie geschafft. Ich war immer vorne, yeah, 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 yeah. So, und, aber weißt du, was das, glaube ich, auch bei dir ist? Vielleicht haben auch deine Eltern, deine Geschwister, deine Familie, da wo du aufgewachsen bist, dafür gesorgt, dass du so ein Urvertrauen hattest, dass du auch immer wusstest, ich kann mich im Prinzip weit aus dem Fenster lehnen, das habe ich nämlich auch, und es kann mir eigentlich nichts passieren.
Mhm, das ist richtig. Das ist auf jeden Fall richtig. Also und da komme ich jetzt zu einem super kitschigen Ding, was bei uns in der Familie aber so das Überthema war oder das Übermotto, und es wird wirklich kitschig, aber wenn das Wort Liebe benutzen wir sehr oft und das ist natürlich auch etwas, was dann sehr schnell kitschig sein kann und so. Aber wenn das, wie es meine Eltern praktiziert haben mit uns, und zwar einfach mit diesem blöden Satz, die Liebe stand da immer über allem, also wirklich über allem. Also gerade das Beispiel, wir machen Papas Motorrad kaputt oder Auto oder machen irgendwas versehentlich, irgendwie geht schief. Dann war der erste Blick, ist dem Jungen, dem Mädchen nichts passiert. Okay, dann gab's Ärger und danach wurde man in den Arm genommen und dann wurde nur gesagt, ich habe dir nur so viel Ärger gegeben, nicht nur, weil du was kaputt gemacht hast, sondern weil ich so Angst um dich habe, dass dir was passiert. Und bitte, pass auf dich auf.
Ja.
Und ich fand diesen Ansatz meiner Eltern, den will ich unbedingt weitergeben. Also das ist, finde ich, das Schönste.
Ich denke mir übrigens wirklich oft in der Erziehung, was bringt jetzt was? Dass man total konsequent bei seiner Sache bleibt und dann am Ende nur sagen kann, weil mir ist es ja bei Konsequenz häufig nicht, ich habe jetzt gewonnen oder so, ich habe mich jetzt da durchgesetzt, ja. Oder ist es dann nicht oft viel besser zu sagen, okay, ich verstehe dich oder weißt du, irgendwie so. Mhm. Also manche Kämpfe, finde ich, muss man sich echt überlegen.
Man merkt auf jeden Fall, dass du auch da schon viele Themen durch hast, weil es ist tatsächlich so, wenn du ein paar Kinder hast und du gehst ja durch alle Altersstufen durch und auch durch die Pubertät und dann werden sie zu jungen Erwachsenen und so und plötzlich haben die bessere Argumente als ich. Das ist ja auch so, ne? Die können ja auch schon sehr früh bessere Argumente haben und da muss ich mich auch reflektieren und ich habe mich schon oft dabei erwischt, dass ich etwas wollte und dann gab es aber so ein, zwei Sätze von einem meiner Kinder und dann habe ich gesagt, weißt du was? Eigentlich hast du recht. Ja. Lass so machen. Machen wir's so.
So, also Kinder spielen ja jetzt wieder eine Riesenrolle in deinem Leben. Du hast ein Kinderbuch geschrieben und dafür hast du, ich habe mich gerade gefragt, ob man mit Max Mutzke auch in Amerika Karriere machen kann. Wie nennen die dich da?
Max Mutzke.
Oh, Max Mutzke ist eigentlich ganz cool.
Das ist cool, ja. Es klingt auf jeden Fall cool. Ich habe tatsächlich meine, können wir später darauf zurückkommen, meine USA Experience dieses Jahr und letztes Jahr machen dürfen, was auch Musik angeht. Aber jetzt geht's ja ums Kinderbuch.
Ja, und da ist Max Mutzke natürlich der Pet. Das sagt sich so wie, weißt du, das kann man sich so vorstellen, dass es dann irgendwann heißt, der 23. Erfolgsband von Max Mutzke. Weil ich finde, das Künstler. Klingt irrsinnig kompetent.
Oh, danke.
Ja, ja, Max Mutzke als Kinderbuchautor. Und dann kannst du natürlich anfangen, auch Sachbücher zu schreiben.
Wa? Machen wir so.
Komm ins Paradies der Träume.
Komm mit Träumer. Ins Paradies der Träumer, genau.
Nicht Träume.
Nee.
Okay. Erzähl. Also. Ich hab's mir angeschaut und erstmal sieht sehr, sehr schön aus. Und es schon auf dem einen Band ist mir aufgefallen, dass sich da Schokoladenberge, Eistürme und diverse Lollis irgendwie türmen. Ich könnte mir vorstellen, dass das lieben alle.
Das ist vor allem inspiriert durch deinen Podcast. Nein. Mhm.
Durch meine Art hier, mich durchs Programm zu fressen. Kommen auch Waffeln vor? Ich frage für eine Freundin.
Es kommt alles vor. Ey, warum das Buch entstanden ist, also es ist eigentlich, finde ich, so sollte ein Buch entstehen. Weil es war kein Konzept, wo ich dachte, ich schreibe jetzt mein Buch. Und umgekehrt, es gab auch keinen Verlag, der gesagt hat, kannst du einfach mal mit deinem Namen ein Buch schreiben? Es war wirklich ganz anders. Und zwar, du kennst das gut und ich glaube, dass das sehr, sehr viele Menschen kennen, die Kinder haben. Und heutzutage ist nun mal einfach jeder beschäftigt. Und zwar Frau wie Mann, so viel wie nur geht. Man hat teilweise zwei Jobs. Man sieht die Kinder viel zu wenig, man sieht sie viel zu kurz. Und manchmal, wenn man sie dann sieht, geht's nur noch darum, sie ins Bett zu bringen. Mhm. Und das war ja meine Realität auch. Viele, viele Jahre lang ist es ja immer noch. Und tatsächlich habe ich dann festgestellt, dass Rituale, also grundsätzlich bin ich ein totaler Freund von Ritualen, im ganzen Leben, ne? Von morgens bis abends, der Tag ritualisieren. Für mich persönlich meine eigenen Momente bis hin, aber natürlich zu den Familienmomenten. Da kann ich ganz viele Beispiele auch nennen. Und irgendwann habe ich mit den Kindern so viele Rituale entwickelt gehabt, um die ins Bett zu bringen, weil ich eben nur abends zu Hause war, um sie dann ins Bett zu bringen. Ich wusste, wenn ich das nicht schaffe, dass die gerne ins Bett gehen, ich leide am meisten drunter, weißt du? Ich will die ja sehen. Ich will die ja eigentlich noch 2-3 Stunden auf meinem Brustkorb liegen haben oder so. Ja. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe dann mit denen eben zum Beispiel, ein Ritual heißt der Ohrenbus. Also die durften immer mit dem Ohrenbus, ein Kapitel heißt auch so, ins Bett fahren. Das bedeutete, ich habe mich dann vor so einer Holztruhe gebückt, das war die Bushaltestelle. Dann durften die aufsteigen, dann mussten sie eine Fahrkarte, das war der Kuss auf die Stirn. Und dann durften sie mich mit den Ohren an den Ohren ins Bett dahin lenken, wo sie hin wollten.
Oh Gott, das ist süß.
Und dann irgendwann waren sie im Bett, über Umwege noch zum was trinken holen und noch an Kühlschrank und so, ne? Und dann war schon mal allein das Prozedere, sie aus dem Wohnzimmer ins Schlafzimmer zu kriegen, war für die das Highlight.
Ja, super.
Und im Bett gab es dann ganz viele Prozedere, dass ich sie verpackt habe wie ein Paket.
Ja, Paket. Oh, Briefmarke auf.
Briefmarke
jetzt
drauf.
Jetzt die Paketschnur drum.
Genau.
Und dann, wo fliegen wir denn hin?
Richtig, genau. Das waren tatsächlich unsere Rituale. Und es ging aber dann weiter, weil ich gemerkt habe, dass der Tag zu kurz ist.
Ja.
Haben wir uns einfach die Nacht dazu genommen. Wir haben uns dann verabredet im Paradies der Träume. Aber dazu musste man pünktlich einschlafen. Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt ganz schnell einschlafe.
Mit allen Tricks arbeitest du, mit allen Tricks.
Das haben wir zusammen entdeckt.
Ja.
Das haben wir wirklich so entdeckt. Und dann haben wir uns festgestellt, dass wir uns nachts treffen können. Aber es gibt natürlich, wie in jedem Leben auch, ein großes Problem im Paradies der Träumer, dass man, auch wenn man im echten Leben keine Fische mag, da fliegen so gebratene Fische durch die Luft. Mhm. Und da kann man jetzt Tierschützer sein oder nicht, aber es ist ja im Paradies der Träumer, da ist es nun mal so.
Ja.
Und man muss davon probieren, das ist einfach, also die allermeisten schaffen es nicht zu widerstehen. Aber wenn man da reinbeißt, vergisst man am nächsten Morgen alles. Was aber kein Problem ist, weil ich ja Profi bin und da konnte ich die Kinder am Morgen immer wecken und habe denen schon beim Wecken gesagt, mein Gott, wart ihr verrückt heute Nacht?
Auch
gut. Und dann sind die aufgewacht und gesagt, was haben wir denn gemacht? Und dann habe ich gesagt, wie, du weißt nicht, was ihr gemacht habt. Habt ihr von den Fischen probiert? Ich weiß es nicht. Und dann habt ihr probiert von den Fischen. Kommt schnell, dann geht schnell, kommt schnell auf, ich warte am Frühstück, ich erzähle euch alles. Dann waren die in 2 Sekunden, waren die unten am Frühstückstisch mit offenem Mund, dann drückst du denen, auch ein Ritual. Ich hatte das Frühstück immer schon gemacht. Ich lasse denen nicht die Wahl. Wollt ihr heute ein Müsli? Wollt ihr heute Cornflakes?
Nee, alles hinstellen.
Ich mache das Brot selber.
Ja.
Ich mache das Brot. Bei jedem ist ein gemachtes Brot.
Ja.
Oder es ist das Porridge. Oder es ist was auch immer. Es steht einfach auf dem Tisch. Und die Kinder kommen, setzen sich hin, stecken sich das Zeug in den Mund und du erzählst, ey. Und dann erzählst du über jedes
und
eine
hast du
kurze...
Hast du genug Fantasie, um dir da was einfallen zu lassen?
Habe ich von meiner Mutter gelernt.
Ich wäre nach 3 Tagen, wäre ich... Ja, heute Nacht, genauso wie gestern eigentlich.
Nee, du kannst ja... Das Schöne ist, und das ist nur eine Minute, das unterschätzen die Leute, die, oder überschätzen das, die glauben, dass man jetzt seine Story sich aus dem, ist überhaupt nicht so. Du sagst einfach, meine Güte, als wir auf diesem Wundsprungfelsen standen, bist du ausgerutscht, das war so lustig, und dann sind wir da runtergepurzelt, dann habe ich die da raus, und dann haben wir das gemacht und so. Okay. Und dann muss man schon sagen, Leute, Zähne putzen, ab in die Schule. Das reicht schon komplett. Und die Kinder sind mit offenem Mund, sitzen die da, und die Fantasie macht das. Und was ich wirklich abschließend erzählen kann zu dem Thema, oder nicht abschließend, aber zu diesen Ritualen sagen kann, ist, dass ich meine Kinder, und die sind ja jünger zwar als meine Karriere, aber da sind ja viele Altersgruppen schon dabei. Da sind ja schon richtig junge Erwachsene so dabei. Und die, wenn die heute noch miteinander reden über das Paradies der Träumer, erzählen die sich das genauso, als wenn sie über einen Urlaub sprechen. Also die sind davon überzeugt,
die sind da gereist,
dass
richtig,
sie das
in ihren
gemacht
Träumen.
Haben. Ja. Und jetzt sind sie in einem Alter teilweise, wo sie wissen, dass das wahrscheinlich nicht echt war. Aber wir haben immer noch Kinder in einem Alter, die ihren Klassenkameraden wirklich schwören, doch,
ich bin heute
ich war
Nacht
mit meinem Papa da, ich weiß es noch.
Und dann habe ich aber den Fisch gegessen und jetzt habe ich alles vergessen.
Richtig. Und das ist, und das hat, ich hatte diese Rituale, und dann habe ich das einer Freundin erzählt, die Psychologin ist. Und die hat erzählt, hat dann sofort gesagt, du musst den Eltern diesen Werkzeugkasten bitte, bitte an die Hand geben. Weil viele Menschen sehen das ins Bett bringen und aufwachen als absoluten Stress am Tag. Und mach's denen schön. Und dann habe ich gedacht, ja. Und dann kam die Corona-Zeit, wo wir plötzlich Zeit hatten und wo man so da saß als Künstler.
Ach so, dann ist das schon so langsam entstanden.
Und dann habe ich das Buch geschrieben und dann haben wir es jetzt rausgebracht. Das dauert ja auch immer. Du brauchst ja auch schöne Illustratoren und also schöne Bilder, Illustrationen. Und
weißt du noch auch aus deiner Kindheit, ich hatte ein Buch, das hieß Nico findet einen Schatz von Ali Mitgutsch, hieß der, glaube ich.
Ali Mitgutsch kenne ich ja.
Ganz ehrlich, ich habe bis heute, wenn ich an bestimmte Sachen denke, habe ich diese Bilder, diese gezeichneten Sachen irgendwie im Kopf.
Es ist genauso. Also diese Kindheitserinnerungen machen einem das Leben so warm im Nachhinein. Also ich werde oft gefragt, weil ich ja diese Sendung Lebenslieder moderiert hatte.
Die übrigens ganz toll war, ich war da auch.
Ja, das war so schön.
War super.
Das
werden wir gleich noch drüber sprechen.
Hey, das Lustige war bei der Sendung übrigens, dass jemand gesagt hat noch, willst du jetzt wirklich die Barbara Schöneberger einladen? Ich sage, natürlich will ich die einladen. Und dann hat jemand gesagt, und ich verstehe sogar das, ja, aber die Barbara, ich weiß nicht, kann man da noch Neues erfahren?
Ne? Ich glaube nicht.
Nee, jetzt warte. Ich so, selbst wenn nicht, ist die Barbara einfach die Barbara, und dann kann man, wird es eine ganz schöne Sendung werden, und sie wird vor allem sehr warmherzig werden, so. Und danach war das so schön, weil man nach der Sendung mit dir kamen die Leute, und auch diese Person hat gesagt, mein Gott, ich habe die Barbara noch nie so wahrgenommen. Ja. So ein toller Mensch. Also nicht, dass sie vorher schlecht über dich geredet hätte.
Nee, aber
sie
hat man nur hat da die Gelegenheit eben gehabt, mit dir da so zu sitzen, und es war ja, man hatte ja mal relativ viel Zeit auch um zu quatschen. Das ist ja hier auch das Schöne, weil normalerweise musst du in 7 Minuten auf den Punkt kommen.
Genau.
Und dann ist irgendwie, entweder du machst jetzt 3 Gags oder halt nicht, und dann.
Und ja, ja, so, genau. Und da hattest du richtig Zeit. Und letztendlich bei dieser Lebensliedergeschichte wurde ich dann oft gefragt, was denn mein Lebenslied ist. Mhm. Und da komme ich zu dem Punkt zurück. Mein Lebenslied würde ich am besten beschreiben mit dem Soundtrack von, wenn man, Soundtrack ist schon das falsche Wort, weil der Film zu alt ist, von Pippi Langstrumpf und von Michel von Lönneberger. Das sind die Stücke, die mich sofort wie in eine warme, ölige Badewanne legen, weil ich sofort mich an eine Kindheit erinnere, die erstmal dieses Bullabü-Leben widerspiegelt, was da sozusagen filmisch gezeigt wurde, weil meine Kindheit sehr, sehr ähnlich war. Aber gleichzeitig auch diese Momente, die man auf dem Sofa hatte und mit der Familie zusammen oder auch alleine. Ich finde, wenn wir es schaffen, den Kindern mit Ritualen diese Momente zu schenken.
Kinder schreien nach Ritualen.
Ja, schreien
die
nach Ritualen.
Die lieben Rituale.
Absolut.
Wir machen immer das. Was für mich total schlimm war, als ich anfing, also allein und selbstständig zu leben, ja, ich habe erstmal alle Rituale abgeschafft. Und ich fand es das Allertollste, dass jeder Tag anders war und dass ich immer gesagt habe, ich mache es heute so und morgen so. Und mein Leben ist ja auch es gibt nie einen identischen Tag. Und dann habe ich aber mit Kindern wieder angefangen, Rituale einzuführen. Und jetzt finde ich das so wichtig. Und die brauchen das total. Mhm. Also wenn es nicht das gemeinsame Essen gibt, Mittagessen, das gemeinsame Abendessen, ich glaube, da gerät alles total aus den Fugen.
Ja, ist auch so. Ja. Und das ist ja auch, wenn du dich jetzt mit Menschen unterhältst, die in der Pädagogik sind, ob es Lehrer sind oder Psychologen oder Sozialarbeiter, ist ja oft bei Kindern und Jugendlichen, die eine schwierige Zeit haben und denen man helfen muss, weil sie alleine nicht mehr zurechtkommen, die haben meistens keine, kommt ganz oft raus, dass sie keine Rituale haben. Ja. Rituale kannst du eigentlich übersetzen mit Zelebrieren von Momenten.
Ja.
Also ein, wenn ich morgens meine Kinder zur Schule fahre zum Beispiel, es sind 40 Minuten mit dem Auto, weil wir wohnen so tief im Wald, wir fahren so weit weg, dass da kommt kein Bus da, wo wir hin sind, und diese Busverbindung gibt es nicht dahin, okay, wo wir sie hin müssen. So, also fahre ich sie morgens hin. Und wir haben den großen Vorteil, dass wir auf 1000 Meter leben und wir fahren über Hügel, die sind noch viel höher, die sind auf 1200, 1300 Meter. Da ist immer Schnee im Winter, 3-4 Monate. Ne?
Ja.
Und das heißt, bei uns, da wo sie zur Schule gehen, am Rhein, ist nie Schnee oder super, super selten. Das heißt, allein dass die Kinder morgens im Schnee aufwachen und durch den Schnee fahren und teilweise ungeräumte Straßen und nur so Puderzucker, die kriegen bei mir nur in den kalten Monaten beim Einsteigen eine heiße Tasse Tee. Also nicht kochend, sonst ist es zu gefährlich, aber eine heiße Tasse Tee. Und die sitzen diese 40 Minuten mit ihrer Teetasse da und trinken die auf jeden Fall aus.
Ja.
Und dann sitzt man so da und hört irgendwie Musik oder ein Hörbuch oder wir unterhalten uns. Und dann kriegt das Autofahren eine totale Qualitätszeit, wie ein gemeinsames Mittagessen oder Frühstück.
Oh,
und
Gott,
das ist halt so ein Ritual. Und ich weiß, dass meine Kinder als erwachsene Menschen später sagen werden, mein Gott, ich bin mit meinem Vater immer mit so einer Teetasse, mit so... Manchmal roch es nach Räubusch, manchmal nach Pfefferminz.
Ich finde übrigens sowieso, dass Gemütlichkeit und Rituale geht ja immer zusammen mit, ich könnte ja kein Ritual machen, wenn es nicht auch irgendwas mit Essen zu tun hätte oder mit Trinken. Also jetzt nennen wir mal ein Ritual, wo man nicht sagt, und dann noch machen wir immer noch das und das. Also wenn es noch die Suppe dazu gibt oder den Kakao, das ist natürlich super.
Kann ich dir tatsächlich eins nennen? Wenn wir zurückfahren von der Schule, dann stelle ich ungefragt und oft unter hohem Protest meiner Kinder das Auto 2-3 Kilometer vor der Haustür im Wald ab.
Mhm.
Und dann steigen wir aus. Und ich habe noch nie, habe ich mich weich klopfen lassen, um doch wieder nach Hause zu fahren.
Und dann lauft
wir
ihr?
Laufen die letzten 2 Kilometer
oh
nach Hause.
Gott, sie hassen dich.
Tag.
Sie hassen dich doch.
Nee, das ist das Lustigste. Die beschweren sich. Und zwar hörst du dann immer sowas. Papa, ich weiß, wir finden es immer cool. Aber heute, ich habe gar keinen Bock. Wir werden auf gar keinen Fall. Du wirst es sehen. Ich werde nicht aussteigen. Und so,
ja,
ne?
Ja.
Und dann, ohne Kommentar, steige ich aus und sag, ich brauch so, except bis ich wieder da bin, nach dem Mittagessen 2 Stunden. Aber du kannst hier warten. Und das natürlich steigen sie alle aus. Und wir laufen los.
Ja, ich weiß.
Und die fangen nach 20 Metern an zu hüpfen.
Ja.
Und nach 100 Meter sagt mir das lauteste Kind, was protestiert hat, sagt mir dann immer, es ist doch immer das Coolste, dass wir doch nochmal laufen. Es ist so schön.
Weiß.
Und dann erzählen die vom Tag und blühen auf.
Mhm.
Und dann kommst du zu Hause an und dann essen wir Mittag und dann jogge ich zurück schnell oder hol das Auto ab
und dann ist alles super.
Und dann ist alles cool.
Hast du nicht jemand, der das Auto bringt dann?
Ich lasse vom Hubschrauber abholen meistens.
Ja, klar. Das ist einfach am besten.
Oder, sag mal so, der Parkplatz ist mittlerweile voll von Autos von mir. Ich kaufe immer anders.
Park halt einfach am, also sozusagen ist ja dann schon auf dem Grundstück. Wenn du sagst 2 bis 3 Kilometer entfernt,
ist
dann ist
Grundstück,
es ja schon Teil.
Mitten am
da
Grundstück.
Beginnt ja schon das Rondell.
Da ist schon quasi, ist man schon 6 Kilometer hinterm Pförtner. Der Pförtner bringt's dann.
Der Pförtner soll es bringen.
Und da stehen mittlerweile so viele Autos rum.
Ja, klar. Ich kenne dich doch. Komm, lass uns mal ein Spiel spielen. Da geht's nämlich auch um das Auto. Warte mal. Ich wollte mit dir über dein Auto reden. Pass auf. Lieber Max, liebe Barbara, unser Spiel. Heute wisst ihr beide sicher schon, was wir spielen, denn ihr musstet was vorbereiten. Ihr spielt, in allen 4 Ecken soll Liebe drinstecken. Wir haben euch vor dem Gespräch einen Fragebogen gegeben, der euer Wissen über die jeweils andere... Ach, das wusste ich nicht. Du hast auch einen Fragebogen über mich?
Also Fragebogen, ja.
Naja gut, 4 Fragen oder 5
so halt. So ein bisschen wie so ein, wie nennt man das, wenn man so ein Buch schreibt?
Poesiealbum.
Ja, so ein bisschen so.
Genau. Bitte lest die Fragen vor und erzählt uns, was ihr geantwortet habt. Wir sind sehr gespannt, wie gut ihr euch wirklich kennt, die unterbezahlte Fragebogenliebende Redaktion.
Okay, die zu Recht unterbezahlte.
Die völlig zu Recht unterbezahlte. So haben wir uns kennengelernt. Ich sage, bei einer Gala in Erfurt.
Die Frage habe ich nicht. Das heißt, wir haben verschiedene Fragen.
Wir haben unterschiedliche Fragen. Ach, das macht es ja noch spannender. Weil sonst hätten wir ja 5-mal das Gleiche wahrscheinlich. Oder täusche ich mich?
Nein.
Gala in Erfurt?
Nein, du hast vollkommen recht. Es war in Erfurt. Es war so ein Tag. Es waren 3 Tage einer sehr wohlhabenden Versicherung, wo man die da so gefeiert haben mit
die
Tausenden
haben da
von Menschen.
Alle Promis. Ich sag, da waren wir zwei die kleinsten,
weißt du noch,
Lichter.
Als der Hierarch dann auf die Bühne kam,
ja.
Dieser alte Guru, ich weiß nicht mehr, was für eine Versicherung das war.
Ja.
Und dann so das Volk.
Ja,
also so war
Aufstand
das, aufgerufen
und
hat. Und dann standen die Spalier und haben geklatscht. Und ich kam mir vor, wie in so einer ganz komischen Zeit.
Ja.
Ich habe da gesungen, du hast moderiert.
Ja.
Und wir haben dann im gleichen Hotel übernachtet.
Ja.
Und wir haben uns da kennengelernt und hatten es von der ersten Sekunde an so.
Sehr, sehr lustig.
Und wir haben Witzebattle gemacht.
Ja, ganz genau. Abends in der Altstadt in Erfurt. Und deswegen, und ich wirklich nur deswegen, habe ich Erfurt, was übrigens eine super Stadt ist, da gibt es ja auch so einen tollen Dom und irgendwie alle tollen
der
Sachen.
Der Dom ist Wahnsinn.
Wahnsinnig gut in Erinnerung, weil ich immer, wenn ich an Erfurt vorbeifahre, denke ich an dich wirklich.
Ach, ist das schön.
Denke ich mir, ach, der Max und Erfurt. So, jetzt bitte du.
Sonst sagen die Leute immer Clueso und Erfurt.
Ja, genau.
Aber wir sagen der Max und Erfurt. Ich sag
alle
die Barbara
denken an Clueso, ich denke nur an dich bei Erfurt.
Oh. Also, bei mir stand, welche Farbe wäre Barbara?
Ach du Scheiße.
Dann habe ich geschrieben, ein zartes, fröhliches Schwabe-Schwarz. Also, sagen wir mal so. Und dann habe ich geschrieben, oder blau, oder gelb, oder rot mit Grünstich. Aber ich finde es ganz schwer, Farben zuzuordnen. Ich hätte blau gesagt, das liegt natürlich an deinen Augen. Weil wenn man mit dir spricht, und dann... aber mir fällt es ganz schwer, einer Farbe einen Charakter zuzuordnen.
Finde ich auch. Also ich würde bei einem guten Mann würde ich immer sagen, blau.
Blau.
Willst du einen Mann, der grün ist irgendwie? Das will man doch auch nicht.
Nee, ich weiß
es. Grün sein?
Nee. Aber grün ist meine Lieblingsfarbe.
Ah ja, okay.
Das kommt, weil ich aus dem Schwarzwald komme.
Ja, klar.
Da ist alles grün.
Klar.
Aber ich habe hab nur einen Blödsinn geschrieben, weil mir keine Farbe eingefallen ist. Aber blau wäre mir eingefallen. Wahrscheinlich liegt es an deinen Augen.
Mich haben sie gefragt, welche Zahl wäre Max? Da habe ich geschrieben, weil ich fand jetzt 66666 oder 69 irgendwie so ein bisschen...
Geil.
Ja. Ich habe geschrieben eine 8, weil du bist oben so, weißt du, oben so und unten auch so. So.
Woher weißt du denn das?
Ja, oben und unter gleich halt, gleich verteilt gut.
Oh, danke schön.
Bitte.
Wie auch immer ich das verstehen kann, aber ich verstehe es auf jeden Fall richtig gut.
Ja, ist doch wurscht. Du weißt schon, was ich meine.
Bei mir ist die Farbe, Frage weniger romantisch. Welche Schuhgröße hat Barbara? Habe ich gesagt, 39, ein Viertel.
Nein, ich habe so ganz kleine Füße. Ich hatte 37, würde ich mal sagen, bevor ich Kinder gekriegt habe. Und jetzt habe ich 38.
Tatsächlich?
Ja, ganz kleine. Hast du große Füße?
45.
Ich finde ja, es darf man wahrscheinlich nicht sagen, aber Männer mit kleinen Füßen finde ich ganz komisch.
Die sind auch nicht nett.
Nein, und hässlich.
Ja, ja, ja. Und arm.
Ja, deswegen.
Schneidet ihr solche Sachen auch wieder raus?
Nein.
Oh, Scheiße.
Welche Farbe hat das Auto von Max? Habe ich geschrieben, der fährt sicher genauso ein Auto, wie es mag. Dunkel, groß und versaut.
Hey, das stimmt total. Das ist jetzt wirklich kein Witz.
Ja, klar. Ich meine, du fährst doch nicht im Z4 durch die Gegend oder in irgendeinem Porsche Cabrio oder so.
Genau, tatsächlich würde niemals so eine Luxusmarke im Sinne von was auch immer, ne, ich will jetzt keine Marken nennen, fahren, weil ich mich damit nicht identifizieren kann.
Ja.
Aber ich fahre tatsächlich überwiegend zu Hause einen großen, dunklen Toyota Land Cruiser.
Ja, ganz genau,
und
so habe ich es mir vorgestellt.
Sehr dreckig.
Boah, bei uns manchmal, wenn ich habe den jetzt zurückgegeben, unser Auto, das war nur ausgeliehen und wieder zurück. Und dann immer diese Mitarbeiter dieser Autohäuser, die lieben ja Autos auf eine ganz besondere Art und Weise. Und wenn die dann bei uns die Tür so aufmachen und einfach so gucken, was da so, dann sind die immer total sprachlos.
Wenn man die Autos leiht, dann ist es, ja, ich traue mich mittlerweile nicht mehr. Ich habe einmal auch ein Auto gestellt bekommen, also ganz am Anfang meiner Karriere. Und ich habe den halt genauso gefahren, wie ich meinen eigenen Unimog fahre. Also im Gelände und so weiter. Das war so ein Mitsubishi Pajero, tierisches Auto, hat total Spaß gemacht und so weiter. Auf jeden Fall habe ich das Auto so durch meine Fahrweise beansprucht.
Ja.
Ich habe es eigentlich, man muss sagen, fast schon zerlegt so. Und dann habe ich das Auto abgegeben, habe natürlich nichts gehört. Aber später über zwei Ecken gehört, wie die reagiert haben und wie die mich als Mensch sehen, nämlich als Unmensch, wie ich mit dem Auto umgegangen wäre. Und seitdem gebe ich die Autos immer sauber ab.
Ja. Ja, aber du interessierst dich nicht für Autos, aber du interessierst dich fürs Autofahren, oder?
Ich interessiere mich fürs Fahren. Ja, tatsächlich. Und zwar alles, was fährt. Also ich habe mit jüngsten Jahren alle Führerscheine gemacht. Ich habe von der Rennlizenz über den Motorsägenschein, vom Motorsportschein.
Der Motorsägenschein! Das müssen wir gleich besprechen, weil ich möchte nämlich jetzt auch an der Motorsäge einiges lernen.
Das kann ich dir dann beibringen.
Ja, okay. Cool.
Und dann,
aber da braucht man so uncoole...
Du brauchst Schnittschutzhosen.
Ja, braucht man, gell?
Ja, im Sommer kannst du aber kurze Schnittschutzhosen. Im Sommer kannst du eine kurze Schnittschutzhose anziehen.
Okay.
Natürlich der Witz. Es ist immer so. Ich kann auch keiner verstehen. Du brauchst natürlich richtige Schutzklamotten und ich habe angefangen mit der Motorsäge zu arbeiten. Da war ich 10.
Ja.
Und habe mir natürlich, weil es damals noch keine Schnittschutzhosen gab, ins Bein gesägt schon.
Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil man denkt immer, das kann ja nicht so schwer sein, aber damit wirklich so, ich meine, ich rutsche ja schon mit dem Küchenmesser aus.
Es gibt ein Kickback, das Ding kann dir durch die um die Ohren fliegen, wenn du dich damit richtig umgehst, kann die Kette reißen, wenn du kein Öl nachfüllst und so weiter. Es gibt auf jeden Fall,
ja, vielleicht man sollte muss ich das dann lernen. Doch, das, man dann lasse ich das doch den. Dann soll es doch der machen, der bei dir die Autos nach Hause fährt.
Ich schicke ihn. Unsere Grundstücke sind ja angrenzend.
Na klar.
Berlin und Schwarzwald. Die 500 Kilometer haben wir beide vor der Tür.
Die haben wir vor der Tür. Das ist der Vorgarten. Ah, okay. Ja, okay. Und dann, also alles, was fährt, aber es geht ums Fahren und es geht dir ums Adrenalin, gell? Du magst gerne...
Genau. Es geht eigentlich darum... Ich habe ja auch, ich fahre ja LKW und bin das auch immer als Ferienjob, habe ich es gemacht, in der Schulzeit schon. Und fahre ja seit neuestem...
Pistenraupe.
Richtig. Pistenraupe fahre ich. Ehrenamtlich. Es macht so einen Spaß. Und es ist total schön, weil es so vieles vereint für mich. Ne? Ich bin in der richtig unberührten Natur. Jetzt werden manche Leute sagen, was mit der Pistenraupe fahren, ist ja voll umweltschädlich. Ist es tatsächlich nicht. Die sind super sparsam, diese Autos. Die haben einen unglaublich guten, eine unglaublich gute Abgasreinigung. Also die sind so sauber wie modernste LKW. Man denkt ja immer, das wären Dreckschleudern, sind sie nicht. Dann haben sie auch keinen Bodendruck durch die Kette. Das heißt, du kannst über ein Naturschutzgebiet fahren. Mhm. Sobald der Schnee weg ist, siehst du nicht, dass da eine Schnee...
Ich wohne ja auch im Skigebiet, ganz ehrlich. Da siehst du, da denke ich mir jedes Mal, krass, was da jeden Tag passiert auf so einer Piste. Pistenraupen, Skifahrer, Ding, Schnee, alles. Und wenn das dann weg ist, ist da danach, ehrlich gesagt, wieder eine, wenn da jetzt nicht der Kunstschnee die ganze Zeit draufgesprüht wird und so, finde ich, ist da dann danach, dann denkt sich immer, ist ja irre, dass da drunter so eine schöne Blumenwiese wieder rauskommt.
Genau, da ist eine Blumenwiese, entstehen da Pferde und Kühe auf der Weide oder man sieht Rehe durchziehen. Also ich finde Pistenraupe fahren wirklich super schön. Also mir geht es tatsächlich auch darum, dass ich das Fahren sehr mag.
Mhm. Ja, das kann ich gut verstehen. Und dann hörst du, also ich fahre ja auch gern schnell Auto, muss ich schon sagen.
Wir haben ja zusammen eine schöne Autofahrt gehabt. Von Leipzig nach
ganz
Berlin.
Ganz genau, nach Berlin.
Das war sehr schön. Es war nach einer Sendung von dir.
Da waren wir beide bei Kim Fischer eingeladen.
Ja, wir beide waren zu Gast da.
Ja, und dann sind wir mussten beide zurück und dann habe ich gesagt, bevor du jetzt gefahren wirst und ich mit meinem eigenen Auto, fährst du bei mir mit. Und dann habe ich, jetzt war super.
Das war so schön. War cool, ja.
Aber ich mag gerne auch dann laute Musik hören. Ich höre dann auch so ganz brachiales Zeug, wie zum Beispiel Mozart-Requiem oder so. Mhm. Und dann singe ich ganz laut mit und dann bin ich auch ganz emotional. Ich glaube, wenn jemand neben mir fährt, der denkt, ich habe einen Knall.
Ich glaube, wenn jemand neben mir sitzen würde, würden die auch permanent denken, ich habe einen Knall. Aber das ist ja psychologisch auch so, man sitzt in diesem eigenen Käfig drin, von der Außenwelt abgeschnitten, wie ein eigener Kosmos und man benimmt sich dementsprechend ja auch.
Ja, stimmt. Ich bohr Nase.
Ich furz.
Finde ich nicht schlimm. ich habe noch eine Frage an dich. Was isst Max Mutzke nicht gerne? Und da ist mir nur irgendwas eingefallen, was absurd ist, was eigentlich keinem schmeckt, nämlich kandierter Ingwer, weil ich glaube, du isst alles.
Ja, und ich liebe kandierten Ingwer.
Ach, auch noch, okay.
Es ist aber tatsächlich so, das weiß auch bei mir, die Leute, die mich kennen, es gab noch nichts, was ich eklig fand. Das gab es wirklich noch nie.
Nee.
Es gab nur etwas, was mir besser schmeckt oder weniger gut schmeckt, aber ich habe noch nie was im Mund gehabt. Doch, gab es schon. Ich war mal bei einem asiatischen Geschäft, wo es hier diese Bohnen gab, die so, wie nennt man es, fermentierte Bohnen.
Ja.
Die für unsere Geschmacksverhältnisse so schmecken, als wären sie schlecht, als wären sie in einer Dose geschimmelt. Und das war schwierig. Ich habe nur die Hälfte davon gegessen. Und ich habe letztens irgendwann mal diesen Fisch probiert in
nice Sirströmming.
Ja.
Nein!
Und
hast du ein Video davon gemacht?
Ja, aber es wurde ein Video davon gemacht und dann sollte das eigentlich in der Fernsehshow stattfinden und ich fand es dann so entwürdigend, dass ich es verboten habe, dass man es ausstrahlt.
Denn ich, weißt du, was ich liebe, wenn Leute sich ekeln und dann gibt es doch manche Leute, die es dann so wirken, die dann immer so.
Ich lache so mich kaputt. Wenn jemand bricht.
Wo nichts kommt, also brechen ist einfach sehr lustig. Und das kann man bei Sürströmming, kann man da total auf seine
schon
Kosten.
Beim Dosen aufmachen.
Ja.
Da steht
da
auf der Packung drauf.
Ja, so, weil es so gärt. Boah, und wenn die das dann aufmachen, dann spritzt die dieses stinkende Dings da schon an.
Da steht sogar drauf, man darf es nicht in geschlossenen Räumen öffnen.
Ja.
Weil der Raum würde sofort brechen. Die Leute, du machst die Dose auf und es ist an der frischen Luft und du kriegst nur einen Windhauch ab von diesem Geruch und es ist der Reflex. Du machst. Das ist wirklich richtig verrückt.
Ich bin sehr gespannt. Aber wir haben heute wirklich auf sehr
so
gutes
lecker
Essen.
Sieht es aus,
kannst du bitte mal lesen, was auf diesen Schildchen steht, die in deinen Waffeln stecken?
Du magst mich doch auch wunschlos süchtig nach dir. Oh, das ist aber schön.
Ja.
Hast du das geschrieben?
Nein.
Wegen der Rechtschreibfehler mache ich jetzt gerade. Sind keine da.
Das letzte Mal hast du da nicht auch, da haben wir richtig zugegriffen. Ich esse jetzt mal eine kleine Waffel.
Ich esse jetzt auch eine Waffel. Ja, wir haben letztes Mal so reingeschaufelt, weil ich nämlich beim damaligen, als ich letztes Mal da war, hast du gesagt, hey, wir machen ganz frische Waffeln und so.
Boah.
Und dann habe ich dran gedacht, dass ich da nichts vorher esse und habe es auch damals nicht getan und jetzt habe ich es vergessen.
Bist du satt hier angereicht?
Ich bin tatsächlich vom Frühstück gekommen.
Fehler.
War so lecker.
Letzte Frage. Der schönste Moment mit Max, und da kommen wir wieder zu deiner Sendung Lebenslieder. Wir haben zusammen mehrere Sachen gesungen. A Different Corner. Und ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Das fand ich toll.
Das hat so Spaß gemacht. Also ich fand auch, dich da nochmal so zu hören von deiner Kindheit. Bei dir ist mir aufgefallen, dass man immer selber denkt, wenn man über sein Leben spricht oder sich so einzelne Momente hochholt, dass man denkt, war ja krass, mein Leben war schon in vielen Momenten sehr, sehr besonders.
Mhm.
Wenn ich jetzt im Schwarzwald, aber das ist eine sehr arrogante Haltung, will ich dann dazu auch sagen. Die ist aber nicht böse gemeint. Man denkt dann immer, boah, was ich schon alles erlebt habe. Wenn ich das vergleiche mit meinen Klassenkameraden, dann haben wir wirklich ein krasses Leben. Hatten wir sicher. Unser Elternhaus war sehr, sehr, sehr speziell. Auch speziell gut, aber gab auch krasse Sachen. Und trotzdem, als du dann so Gast warst, habe ich gedacht, nee, es gibt so wahnsinnig viele Menschen mit ganz bewegten Leben. Und es sind aber nicht nur Menschen wie du und ich, die in der Öffentlichkeit stehen, sondern sobald du dir die Geschichten der Menschen anhörst, wenn ich beim Taxifahrer drin sitze und frag, und wie lange arbeiten Sie heute Nacht? Und dann kommt man ins Gespräch und alleine die Geschichten, die die Menschen erzählen.
Es gibt so krasse Geschichten. Letztens bin ich mit einem gefahren und der sagte, ich bin jetzt 6 Wochen nicht da, ich fahre nach Pakistan. Sag ich, was machen Sie in Pakistan? Ja, ich besuche meine Frau und meine Kinder, die habe ich seit 3 Jahren nicht gesehen.
Oh Gottes Willen.
Oh Gott, oh Gott. Echt. Also das ist schon absolut krass. Ja, und es ist super auch, dass du dann fragst, weil ich neige jetzt auch manchmal schon dazu, man steigt so ein und dann denkt man irgendwie, warum sind die denn immer so unfreundlich? Und dann habe ich mir letztens gedacht, naja, ich war jetzt auch nicht unbedingt gesprächsbereit, ja. Und eigentlich muss man das immer bleiben, auch immer neugierig bleiben und immer fragen. Was machen Sie?
Das ist lustig, weil das mache ich auch und ich kann es meinen Kindern immer so empfehlen, dass wenn man offen ist, und den Menschen zuhört und sie einfach mal fragt und nicht warten, bis man gefragt wird, weil man dann immer selber erzählt. Und das ist ja auch anstrengend. Also gerade weil wir ja auch so viel reden im Beruf wie jetzt, ist es dann anstrengend, den Taxifahrer auch noch was zu erzählen. Und dann finde ich es voll schön zu hören, was sie zu erzählen haben. Und meistens oder nicht selten sind daraus bis zu, dass das daraus Songs entstanden sind.
Also, wirklich?
Ja, weil jemand, der sagt, hey, wir Menschen sind ja irgendwie die einzigen Wesen, die sich Geschichten erzählen können. Es gibt nichts auf der, keine Spezies auf der Welt und im ganzen Universum, von der wir wissen, die das können. Und dann habe ich den Song geschrieben, Gute Geschichten. Und der dann auch so ein Kampagnensong für so eine ARD-Sache war. Aber nur, das ist nur eins von vielen Beispielen. Ich kann dir zu jedem Song irgendeine Geschichte erzählen, wo mir jemand was gesagt hat, das bei mir was geweckt hat. Und wo dann das zum eigenen Gedanken dann wird und zu einer eigenen Geschichte. Und ich finde eben zuhören, nur das bringt es dann auch.
Ja, und jetzt auch nochmal zum Thema Reden. Ich stelle zum Beispiel fest, also vor so einer Sendung, wie verstehen Sie Spaß, ja, wo dann immer so mein Umfeld sagt, schon dich doch mal, bleib doch mal morgens zu Hause und dann schlaf dich doch mal aus und geh mal in dich und so. Das tut mir überhaupt nicht gut. Also dieses in mich gehen, alleine morgens zu Hause und dann so rumsitzen und dann so in mich reinhören und so erspüren, wo ich heute Abend dann hin will und so. Auf keinen Fall. Ich muss eigentlich ab morgens 8 Uhr quatschen. Und dann bin ich auch richtig warm geredet. Also ich bin nie tot geredet. Ich werde eigentlich immer nur immer wärmer.
Und schläfst halt irgendwann ein.
Ganz genau.
Reden.
Aber das ist dann wirklich, also fällt mir ja teilweise manchmal dann, ich kann dann nicht mehr, dann verdrehen sich meine Augen auch so komisch. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo die Augen sich drehen, bin ich einfach sehr, sehr glücklich zu reden. Viel glücklicher als mich alleine zu erholen.
Ich kann es total nachvollziehen. Du kennst ja auch das Gefühl, Hotelzimmer sind Hotelzimmer, Backstage-Räume und dann gehst du nach Hause und wenn die Kinder oder die Familie nicht da ist, ist das Haus für mich wie ein weiterer Backstage-Raum. Also es ist für mich so, oh Gott, ich sitze wieder alleine
da. Die erste Stunde ist cool. Boah, ganz allein. Geil, was mache ich denn jetzt? Und so. Und
dann, bis man merkt, dass an Arbeit ansteht und dann hat man schon keinen Bock mehr.
Ja, so nach 2-3 Stunden denke ich mir, so, jetzt aber auch wieder gut, jetzt könnten sie kommen. Ja.
Und umgekehrt finde ich, kann ein Rastplatz, das habe ich auch schon erlebt, dass wir auf einem Rastplatz, dass ich auf einem Rastplatz war und dann festgestellt habe, ach Mensch, es ist dieser kleine Rastplatz, wo ich mal meine Kinder gewickelt habe auf diesem Tisch da und dann haben wir danach in der Sonne gesessen und haben ein Eis gegessen, weil wir mit Eis im Auto nicht fahren wollten und dann haben wir die Hände da an diesem Wasserhahn da an der Tankstelle gewaschen und so. Und wenn ich das erkenne, wird der Raststadt für mich wie eine Heimat. Genau das ist es. Dann habe ich das Gefühl, oh, ich bin irgendwo, wo ich, wo es voll schön ist.
Ich wollte ja eigentlich mal was anderes, also ich wollte irgendwie eine andere Rolle einnehmen bei dir, aber inzwischen wäre ich am liebsten Kind bei dir, glaube ich. So, wenn es jetzt hart auf hart käme und heute würde die Welt wieder stillstehen, so wie vielleicht zwischen bei Corona-Zeit und so, und du müsstest, man ist sehr isoliert von allem. Könntest du über die Runden kommen? Also im Sinne von, könntest du dich selbst versorgen? Bist du dazu, hast du die Fähigkeiten, um, also wir haben gehört, mit der Kettensäge kannst du umgehen, autark zu leben? Könntest du das?
Also sag mal so, wenn man jetzt meine Heimat berücksichtigt, wo ich lebe, eben auf 1000 Meter im Schwarzwald, okay, ich könnte selber Holz schlagen, ja. Also wir hätten es warm.
Okay.
Ich könnte... Also, sagen wir mal so, ganz viele meiner engsten Freunde sind da Förster oder Jäger und so.
Das machst du aber nicht selber.
Ich habe schon geschlachtet auch und war auch schon auf der Jagd dabei. Ich habe aber noch kein Tier.
Richtig erschossen.
Nee, weil ich es erstens nicht darf. Ne? Mhm. Aber ich will es nicht. Mhm. Also das ist ganz, also und trotzdem habe ich schon geschlachtet. Ich habe, weil ich mitreden wollte. Ich habe zum Beispiel für eine große Feier meiner Kinder habe ich tatsächlich ein Lamm geschlachtet selbst und Hühner geschlachtet und so. Einfach auch nur aus dem Grund, dass man das lernt, weil bei mir war es so, als ich Hühner geschlachtet habe, habe ich danach wesentlich weniger, eigentlich fast gar kein Huhn mehr gegessen. Also es ist nicht so, dass ich es grundsätzlich ablehne.
Weißt du, was mich bei dem Hühnergeschichte auch noch abgestoßen hat? Ich finde, wenn das dann so fertig auf dem Teller liegt, auch klein geschnitten, okay. Aber die Vorstellung, dass die da so Federn, also das mit den Federn hat mich am, dass man ihnen diese Federn dann rausreißen muss und dann die Haut
ja,
so. Also das fand ich irgendwie auch, ich hatte ja selber, oder ich habe immer noch Hühner und dachte mir so, das finde ich irgendwie absurd. Also das auch.
So. Dass man da sowas machen muss, ja. Ich habe es halt gemacht, damit man eben mitreden kann. Und weil ich in der Landwirtschaft mit vielen Familien aufgewachsen bin, also auch wenn wir keine landwirtschaftliche Familie sind, war es trotzdem so, dass wir das so mitbekommen haben und dann wollte ich einfach die Verantwortung mal selbst übernehmen. Und tatsächlich finde ich es sehr einfach. Also bei mir hat zum Beispiel das Hühnerschlachten dafür gesorgt, dass wir, wenn wir mal zu dem Fastfood-Laden gefahren sind, habe ich gesagt, definitely keine Chicken Wings und Chicken Nuggets, weil weil man auch weiß, wie die da geschlachtet werden und dass es eben nicht so ist, dass da Rücksicht genommen wird, dass es nicht leidet, sondern es gibt ganz andere furchtbare Fälle. Aber ich will das auch weder schönreden noch toll finden.
Nein, aber ich finde mal jemand, dann siehst du erstmal den Wert der Dinge, genauso wie du zuguckst, wie eine Tomate wächst oder zuguckst, wie ein Salatkopf, das braucht saulang,
bis
du
so einen
Salat
lange,
aus dem Boden wächst.
Und dann schneidest du ab und isst den dann in 5 Minuten mit der Familie.
So, und dann noch schlimmer, du kaufst ihn irgendwo und legst ihn unten in die Freshbox im Kühlschrank und dann fährst du erstmal eine Woche auf Tour und kommst wieder zurück und dann, jetzt ist der irgendwie verschimmelt. Und das macht mir heute richtig so. Früher hat man dann so gesagt, ja, ist nicht mehr gut irgendwie. Und das ist dann, finde ich, das hat jetzt wirklich einen anderen Wert.
Das hat bei mir auch. Und es ist tatsächlich so, wenn ich, das ist bei uns gang und gäbe, wenn ich zu Hause losfahre und ich weiß, ich bin eine Woche nicht da, dann gehe ich durch den Kühlschrank durch, nehme alles mit, was verderblich ist und nehme es entweder mit in unsere Kölner Residenz, Wohnung, um da das dann zu essen. Und ich habe schon teilweise, wirklich kein Witz, Sachen mitgenommen nach Köln, in den Kühlschrank gelegt.
Und wieder
mit in den Schwarzwald genommen.
Ich bin jetzt, ich bin von Schweden über Berlin nach Österreich und wieder nach Berlin und da sind mitgereist, das sind diverse Käse. Ich habe jetzt erst kürzlich einen Käse gegessen. Den hatte ich noch aus den Sommerferien, weißt du, so einen abgepackten Reibekäse irgendwie.
Den man noch benutzen kann.
Haben die Kinder gesagt, Mama, der ist ja schwedisch und so. Sag ich, der ist schon dreimal durch ganz Europa gefahren mit dem Auto irgendwie.
Einfach mitgefahren, ja, weil ich die Sachen auch nicht wegschmeißen kann. Und, und ich glaube, aber letztendlich, guck mal, es geht doch darum, dass Achtsamkeit, ne? Also wenn man, das ist etwas, was ich erst in den letzten Jahren richtig verstanden habe, dieses Wort für mich entdeckt habe, dass Achtsamkeit so ein schönes Wort ist, weil man es in jede Entscheidung mit einbauen kann. Also, weißt du, das spielt keine Rolle, ob ich beim Einkaufen dran denke oder beim Umgang mit Menschen oder bei der Wahl oder bei der Wahrnehmung meines Wahlrechts. Wenn ich achtsam bin und wenn das jeder wäre, zu jeder Zeit versuchen, zumindest ein Stück weit achtsam zu sein, dann wäre die Welt mit Sicherheit ein viel besserer Platz.
Ja,
weißt
und
du?
Achtsam vor allem anderen gegenüber und nicht so sehr sich selbst gegenüber. Weil alle reden immer nur von der Selbstachtsamkeit, was auch total toll ist. Aber man muss sich natürlich selber auch im Blick haben. Aber noch toller ist es, wenn man den anderen irgendwie im Blick hat, im Sinne von, dass man darauf achtet, dass man, welche Entscheidung man auch immer trifft, dass man so bestimmte Überlegungen mit einfließen lässt. So.
Ja.
Das finde ich auch ganz gut.
Ist lustig, ja. Aber das ist lustig, weil wir über so viele Themen reden, die einen, als wenn man älter wird, im besten Fall dann auch einfach irgendwann beschäftigen.
Wie alt bist du?
Jetzt 42, ich bin 81 geboren.
Ach so, du bist ja fast noch ein Kind.
Ich bin eigentlich noch ein Kind. Ich bin wirklich ein Kind.
42? 42. Ekelhaft. Ich dachte, wir wären so ungefähr gleich alt.
Du bist auch so 42, oder?
Mhm. Eben. Eben nicht. Scheiße. Wen willst du noch treffen? Jetzt hast du ja nicht mehr so viel Zeit.
Ich bereite mich auf die letzte Treffen
vor. Jetzt ganz ehrlich, wer soll jetzt noch vorbeikommen im Studio oder auch sonst irgendwo? Gibt es irgendjemanden, wo du sagst, boah, den würde ich gerne mal kennenlernen?
Also das kann ich so beantworten. Ich habe das wird man ja oft gefragt, ne? Und mir ist nie jemand eingefallen. Mhm. So, aber dann habe ich darüber nachgedacht, dass diese Begegnungen, die zufällig passieren, und jetzt reden wir von Erfurt zum Beispiel,
ja.
Das sind doch die coolsten Momente. Ich hätte ja nie damit gerechnet, dass wir uns mal treffen, und das ist ja so viele Jahre her, das ist ja über 10 Jahre her, und dass wir uns dann auch noch so mögen, dass wir befreundet sind. Mhm. Und eigentlich, das kann man nicht vorher wissen. Und da habe ich schon Menschen kennengelernt, von denen habe ich ganz viel gehalten, und nachdem ich sie kennengelernt hatte, war da nichts mehr übrig geblieben, oder wenig. Und umgekehrt von Menschen, wo ich vielleicht auch gar kein Bild hatte oder vielleicht auch kein besonders aufregendes Bild, hat sich das total ins Gegenteil gedreht. Also ich beantworte die sehr gerne so, dass ich den Zufall gerne das schreiben
ja,
lasse.
Ja, und Drehbuch. Ich finde, wenn man jetzt auch immer so diese Prominenten, auch Musiker und so, also da bist du ja nochmal was ganz anderes, weil du bist ja dann auf Augenhöhe mit anderen prominenten Musikern oder aus Amerika oder was weiß ich was. Aber ich habe auch immer keinen Bock, mich mit jemandem zu unterhalten, von dem ich weiß, dass der keinen Bock hat, sich mit mir zu unterhalten. Weißt du? Also was soll ich jetzt George Clooney kennenlernen wollen, wenn ich weiß, dass der George Clooney sich denkt, sehr nett, aber weißt du, irgendwie so, dann habe ich auch keine Lust irgendwie da...
Wenn es so ein Gefälle gibt.
Ja,
ja, ich verstehe,
so ein Interessengefälle.
Genau. Ja, ja.
Und gar nicht, dass ich jetzt denke, ich bin weniger wert als eine Hollywood-Star oder so, aber ich weiß halt einfach, was sollen die sich jetzt mit mir unterhalten? Mhm, und dann ist es, dann finde ich es schwierig.
Also ich finde, die schönsten Begegnungen, die man hat, jetzt, so wie wir das so eine Zufallsbegegnung hatten, finden ja ganz oft im Privaten statt. Mhm. Also mit Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, ja, wo man dann sagt, boah, ich habe jetzt mal den Typen kennengelernt oder die Familie, die da hinten in dem 18. Haus da hinten rechts wohnt.
Ja.
Und dann wird mir Tee gebracht. Was für ein aufmerksames, aufdringliches Verhalten.
Wieso bringt ihr dem denn jetzt Tee?
Weil ich vorher schon Tee getrunken habe, haben sie wahrscheinlich gedacht.
Ja, hier bei mir ist auch schon alles leer.
Soll ich dir durch die Scheibe was rüberschicken?
Nein, das ist schon okay. Ist doch okay.
So nett, wirklich
Hauptsache,
sehr nett.
Du hast es schön.
Ich hab's wirklich schön. Also ich glaube, dass man eben, wenn man dann feststellt, ach guck mal, diese Familie eben, wie gesagt, die da hinten in dem Haus, die haben wir noch nie kennengelernt, ja. Mit denen habe ich mich jetzt gerade unterhalten. Mein Gott, sind das coole Leute.
Ich will ja auch immer alle kennenlernen. Ich möchte alle Nachbarn eigentlich permanent zu mir einladen.
Ey,
ich muss so aufpassen, weil ich, das ist jetzt nicht bei allen Mitgliedern meiner Familie so angesagt. Und ich mach, das ist doch so nett, die sollen doch kommen. Und so.
Bist du da genauso wie wir?
Völlig.
Es ist exakt das Gleiche. Ja. Wir sind in so einem kleinen Dorf mit 40 Einwohnern.
Ja.
Und wir lieben es tagtäglich, die Menschen einzuladen. Oder ich rufe dann schnell an, hey, wir haben gerade das und das auf dem Tisch stehen, in 5 Minuten geht's los, komm mal rüber. Und dann sagen die, ja, wir kommen. Und es hat sich auch schon so etabliert.
Die warten schon mit dem Essen. Die denken sich, jetzt warte mal, vielleicht ruft der Mutzke an. Vielleicht ruft er an, dann lieber jetzt nicht so viel essen.
Oder kennst du es, wenn wir gekocht haben und dann ist was übrig und ich finde es selber so lecker, dass ich sage, das will man jetzt nicht zurückstellen. Dann gebe ich das einem meiner Kinder in die Hand und sage, bring's rüber. Dem oder zu denen. Bring's zu denen, die freuen sich dann immer so. Und dann klingeln die und sagen, das ist vom Papa und so.
Natürlich, wenn du, vielleicht halten die dich auch total für bekloppt, weißt du, die Nachbarn. Jetzt hat der Mutzke, bringt uns wieder das alte Essen rüber.
Oh, das ist ja furchtbar, wenn sie das so finden würden. Mhm.
Die melden sich dann sicher jetzt bei uns. Wir laufen ja wahrscheinlich auch irgendwo im Schwarzwald. Du hast mir vorhin erzählt, du hast deine Amerika-Experience gemacht in diesem und im letzten Jahr. Wo warst du und was hast du da gemacht?
Ich war das erste Mal überhaupt in Amerika. Also mal abgesehen davon, dass ich einmal in Miami nur umgestiegen bin, war ich das erste Mal wirklich bewusst in Amerika im Dezember. Das war New York und dann eine Woche Los Angeles. Und das war eigentlich Ferien gemixt mit, da gab es auch noch so ein Meeting.
Aber du warst nicht im Studio jetzt.
Im ersten Besuch nicht.
Okay.
Im zweiten, das war Nashville. Nashville war ich tatsächlich, weil ich ein unglaubliches Glück hatte, denn ich war als Kind ein ganz großer Fan eines Musikers, der mit Miles Davis früher gespielt hat. Das ist ein Saxophonist, der heißt Bill Evans, der lebt in Nashville jetzt, der kommt aus New York. Mhm. Und ich war ein ich habe die Bill Evans Alben hoch und runter gehört und ich durfte den kennenlernen vor ein paar Jahren und wir sind seitdem befreundet und wir machen zusammen Musik und ich bin auf dem zweiten Album jetzt mit drauf und so weiter. Und dann hat er mich eingeladen zu einem Konzert und da hatten wir eine Band aufgebaut, die halt wirklich Keith Carlock an den Drums, also ein Schlagzeuger, der mit den krassesten Leuten spielt, dann Daryl Jones, über den kam gerade eine Netflix-Serie raus, das war der Bassist und so weiter, Mike Seal, Jerry Douglas und so, da gab es ein unglaubliches Aufgebot an Stars, also mit denen ich spielen durfte und habe in Nashville gespielt, einfach
Nein.
richtiges Konzert gespielt.
Nein.
Und da war dann Billy Gibbons auch dabei von ZZ Top, der dann danach sofort in Kontakt aufgenommen hat.
Der mit dem Bart.
Der mit dem Bart, genau. Nein. Peter Frampton war im Publikum, der hat dann tatsächlich danach übers Management meinen Kontakt geholt und wir sind jetzt im Austausch. Peter Frampton ist ja einer von den Superstars, die auch auf dem Broadway zum Beispiel als Stern, habe ich den letztens gerade zufälligerweise gesehen, habe ein Foto gemacht. Das heißt, das war meine USA-Experience und seitdem will ich natürlich unbedingt was machen, aber nicht falsch verstehen. Ich gebe mich nicht dem dieser Illusion hin, in Amerika ein Star zu sein. Das ist nicht der Fall. Das Ding ist, dass in Amerika die Musik, die ich mache, so selbstverständlich ist, wie bei uns zum Beispiel Schlagermusik. Und bei uns, wo bei uns eine Helene Fischer oder ein Herbert Grönemeyer die Hallen füllt, sind es halt da drüben dann John Legend und Beyoncé natürlich. Okay, klar, die macht überall die Hallen voll. Aber da sind es auch andere, Gregory Porter und so, die machen halt da diese Hallen voll.
Ich weiß.
Und du machst den Radio an, du machst im Auto das Radio an, du hörst im Supermarkt was laufen, es ist halt Al Green, James Brown und so, das ist halt normal. Und wenn du und das ist etwas, was ich für mich so entdeckt habe. Dann haben wir ein Video gedreht da drüben, weil ich halt dann da war.
Das habe ich gesehen, da stehst du auf so einer Straße.
Ja.
Da dachte ich mir, das ist doch in Amerika.
Das sieht man, gell?
Ja, das sieht man gleich.
Man sieht, dass es nicht der Schwarzwald ist auf jeden Fall. Also wir haben in New York gedreht und in Los Angeles. Und es hat so einen Spaß gemacht.
Aber da, wo du auf der Straße stehst, das ist
ein Highway hinter Los Angeles.
Mhm. Ein Highway hinter Los Angeles, wo du schon überall warst.
Also das war, ich meine, noch wirklich das erste Mal. Und dann waren wir jetzt nochmal in Los Angeles, weil ich da Leute kennengelernt habe und Menschen, auch viele aus Deutschland, da leben und Musik machen und da auch sehr, sehr vernetzt sind. Und jetzt haben wir das auch wieder kombiniert. Urlaub mit Arbeiten im Studio. Und jetzt entsteht einfach in Amerika parallel Musik, die ich da mache. Und dann irgendwann, wenn das fertig ist, kann man es raushauen. Und dann ist es dann wahrscheinlich ein rein englischsprachiges Album. So wie jetzt das letzte deutsche Album ja ein rein deutschsprachiges war. Aber ich finde es so schön, weil es so sehr meine Musik auf eine andere Art widerspiegelt. Aber weißt du, die Musik da, also schau mal, wenn du jetzt in Asien lebst und du bist liebst bayerisches Essen, dann kannst du es in Asien schon machen.
Ja, ich weiß.
Aber
was
wenn
du
nach Bayern kommst, dann wirst du mit den Zutaten dann anders arbeiten können.
Dann geht der Himmel auf.
Dann geht der Himmel auf. Und so kann man das vielleicht erklären in der Musik auch.
Ja, also das klingt toll. Da freue ich mich schon drauf. Also das heißt, es kommt dann irgendwann so ein Album irgendwann.
Du, wir haben jetzt gerade erst zwei Songs in Los Angeles gemacht und dann gibt's ja mit Peter Frampton und Cies, und hier mit Billy Gibbons noch auch schon Dinge, an denen wir jetzt anfangen wollen zu arbeiten und dann entstehen so an mehreren Teilen in den USA einfach Kooperationen und dann bringt man das später zusammen. Mal gucken, ob sie zusammenbringen lässt.
Das ist schon ein Riesenstar. Also ich meine in International. Das ist ja nochmal was
ganz anderes. International, hey, sag's dir.
Hey. Und ich habe deine Gelder, änderst du aber nicht die Handynummer.
Ich ändere niemals meine Handynummer.
Hast du auch noch so eine Handynummer 0172 oder so? Ja, genau. Ich auch. Ich habe, weil jetzt sind ja schon so Leute, die haben da so 01512 oder so. Das sind ja die jetzt erst ganz kurz nochmal einen günstigeren Vertrag abgeschlossen haben. Also, ich zahle immer noch den Vollpreis und habe noch die 0172 Nummer und dann beginnt's mit 8, weil ich in München damals gewohnt habe. Und da hat man ja damals noch die Münchner und die Bayern hatten eine 8, die Frankfurter hatten eine 6 und die Hamburger hatten eine 2.
War das so?
Ja, total, kannst du drauf
achten. Ich hatte ganz früher eine 0162 irgendwas Nummer, dann habe ich irgendwann mal
0162, das ist ja schon die Erfindung des...
Nee, das war wirklich ganz, da war ich 16,
ah ja, okay, als du 16, 17 warst, war ich natürlich schon 38 und halb.
Nein, warst du nicht. Du warst schon knapp 50.
Da war das Telefon schon lange erfunden. Ich war ja die, wir waren ja die Ersten, die dann überhaupt so ein, da hat man sich ja noch mit der Frage rumschlagen müssen, ist es überhaupt machbar, so ein Telefon zu haben oder ist es aus Imagegründen nicht denkbar. Nicht denkbar, weil man dachte, nur Deppen haben so ein Handys. Mobiltelefon.
Meine erste Erfahrung mit dem Handy war, mein Vater hat Notdienste gehabt, dann kamen die Handys raus und dann hat das Krankenhaus gesagt, wir machen sie jetzt nicht über den Pieper, sondern sie kriegen ein Handy. Und mein Vater hat gesagt, ja gut, das ist doch wahrscheinlich ein Vorteil und so, dann kann ich auch unterwegs nochmal die Adressen abfragen, wenn ich zum Notdienst fahre und so. Und dann habe ich das Handy gehabt und gesagt, Papa, da kannst du überall telefonieren. So, ja. Dann gehe ich raus, habe die Nummer von meinem besten Freund, dem Frieda, gewählt, bin zu ihm nach Hause gelaufen,
und hast
hab angerufen, hab vor der Tür gewartet und er so, ja, hallo? Und dann sagt, ich bin's. Hi, na, was machst du? Und ich so, ich weiß nicht. Und mach so die Tür auf und komm so rein. Und der ist bleich angelaufen. Der dachte, ein Geist.
Ohne Kabel.
Ja, das konnte der nicht verstehen, dass ich in seiner Haustür stehe. Das war die erste Erfahrung. Und dann hatte ich auch ein Handy irgendwann später mit 16, 17. Und dann hatte ich einfach mal 2 Jahre kein Handy.
Nein.
Doch, weil ich gedacht habe, Boah, ist das teuer.
Ja,
also
ja,
es war ja auch schweineteuer. Du hattest ja keine Flatrate, sondern du hast dann
500, 600 Euro bezahlt. Man hat ja bei jedem, weißt du noch, wenn es früher so war, dass man sein Telefon vergessen hat und dann hat man jemanden gefragt, durfte ich mal kurz, nee, tut mir leid, ist viel zu teuer.
Viel zu teuer, ja, natürlich kenne ich das noch. Und da ging es aber auch nur um 30 Cent, wenn man ehrlich ist.
Ja, klar, waren Arschlöcher.
Sind immer noch Arschlöcher.
Sind immer noch. Gibt es eine Sache, die du gerne könntest? Was du nicht kannst und was du gerne könntest?
Ich glaube, ich muss es so sagen, so beantworten. Wenn ich etwas können will, was in der Möglichkeit ist zu lernen, dann mache ich's.
Echt?
Ja. Also wenn ich kochen lernen will, dann mache ich das auch.
Ja.
Wenn ich keine Ahnung, was segeln lernen will, dann mache ich's. Wenn
schnell
ich
laufen, aber sowas, wofür man irgendwie, weißt du, so Sprungkraft haben, schnell laufen.
Gute Frage. Ich stell dir die Frage.
Laufen.
Du würdest gerne schnell laufen können.
Mhm.
Bei mir habe ich immer noch das Gefühl, ich bin noch so jung.
Oh.
Ich habe immer noch das Gefühl, ich fühl mich ja, du kennst das ja auch, du fühlst dich ja auch nicht wie 60.
Nee, absolut nicht. Letztens hat mein Kollege vom Radio, von der Morningshow, der hat dann zu mir gesagt, nicht vom Stuhl fallen, dann hast du einen Oberschenkelhalsbruch und dann...
Lungenentzündung, dann stirbst. Oder so.
Und ich dachte mir, war doch gerade das Abi gemacht.
Aber ich meine, es ist bei mir tatsächlich auch genau so das Ding, dass ich immer noch denke, ja gut, wenn ich schnell laufen will, dann muss ich halt einfach nur meinen Schweinehund besiegen und dann trainiere ich halt wieder, dann kann ich schnell laufen. Und ich bin davon überzeugt, das wäre so. Aber zumindest bin ich davon überzeugt. Deswegen habe ich das Gefühl, wenn ich etwas können will, dann kann ich es jetzt noch machen. Das wird sicher irgendwann ein Alter geben, wo ich sage, boah, ich kann nicht mehr richtig aufstehen, nicht mehr gerade laufen und also so, das kann schon sein.
Das ist aber noch eine ganze Weile. Das machst du Geräusche schon, wenn du dich hinsetzt und aufstehst?
Nur muss man drauf achten. Also nur hinten aus.
Nur hinten aus, aber ist auch gemein, wenn man sich so zusammenkriegt.
Beim Husten.
Ja, und dann, meine Mutter sagt immer den schönen Spruch, und da kann ich mich drüber totlachen, wenn einer pupst, da muss man aufpassen, dass nicht noch Land mitkommt.
Ja, das hat man immer gesagt.
Und das wird jetzt eine reale Bedrohung, kann ich dir sagen.
Kriegen wir Zeichen, dass wir aufhören müssen?
Ja, geht so.
Machen wir nicht eine Sondersendung, 86 Stunden.
Nee, spielt Geld für dich eine Rolle?
Ja, total. Und zwar einfach aus dem Grund, weil wir als Familie in einer Zeit mal gelebt haben, als es bei uns zu Hause eine drohende Privatinsolvenz stand, also bei meinem Vater, als wir Kinder waren. Und für uns war dieses Haus, in dem wir aufgewachsen sind, mit Proberaum und einer großen Werkstatt drin, wo unser Unimog stand und wir Holz gemacht haben und so. Da war dieses Zuhause ja für uns, das war unser bester Freund. Also ne, wir sind mittags von der Schule, Schulranze in die Ecke geworfen und haben uns in diesem Haus ausgelebt. Ein riesengroßes, altes Pfarrhaus. Und wir haben uns eigentlich über dieses Haus identifiziert, weil alle Freunde kamen zu uns. Die haben da, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gute Musik kennengelernt, weil sie vielleicht nur Radio gehört haben bis dahin. Und dann haben sie das erste Mal gemerkt, was ist Herbie Hancock, was ist Miles Davis, was ist, was auch immer, Stevie Wonder und so. Und dann das Haus war voller Musik, es war voller Schauspielerinnen und Schauspieler, es war voller Patientinnen meines Vaters, der ja eben Arzt ist. Und dieses Haus war uns ganz, ganz wichtig. Und als dann drohte, dass wir das alles verlieren, was dann später auch kam, zum Glück waren wir dann aber schon in einem Alter, wo wir
konnten uns besser verkraften.
Wo wir auch raus sind, wo wir dann auch wirklich mit unseren Partnerinnen und Partnern dann unseren eigenen Platz oder zum Studieren jemand mal dahin ist. Das hat sich also in dem Moment gerade aufgelöst. Wir 6 Geschwister sind nicht nah aneinander, aber der Kern schon und so, das war alles okay dann auch, aber dieses Damoklesschwert von diesem Verlust, der da uns drohte, das dauerte 10 Jahre und wir hatten halt, ich weiß noch, dass ich echt teilweise wie so gebückt nach Hause kam, weil ich immer Angst hatte, dass mein Vater sagt, wir müssen morgen ausziehen. Das war so mein Verständnis und das war ganz, ganz schrecklich und deswegen ist so diese finanzielle Sicherheit, die ist mir persönlich durch dieses Trauma total verimpft.
Aber ist doch super. Weil ich meine, wie viele unserer Kollegen geraten total in Probleme, weil sie 3 gute Jahre haben und dann wird die Steuer hochgesetzt und dann ist alles weg und dann, ich auch und so.
Ja, ja.
Man geht ja auch immer in dieses ganze Steuersystem rein und denkt, die merken doch nicht, dass ich jetzt dieses Jahr so viel verdient habe. Wie sollen die das denn wissen?
Ja.
So, ja.
Und dann kriegst du aber nicht nur die, sondern die Vorauszahlung fürs nächste Jahr, die dann gar nicht mehr dem entspricht, was dieses Jahr.
Nee, weil das nächste Jahr läuft eigentlich dann schlecht und dann ist schon der Schuldenberg so aufgebaut und dann denke ich mir immer, ich glaube, man ist ganz gut beraten, wenn man davor wirklich so eine Angst hat irgendwie. Also man, die muss einen nicht lähmen, aber zumindest so, dass man weiß, man teilt sich echt gut ein.
Ja, Also ich glaube ja, und deswegen beruhigt mich, in der Corona-Pandemie war es für mich persönlich schon so, dass von diesen Rücklagen, die sich bei mir geschaffen haben, die ich irgendwann zurücklegen konnte, durch einfach, weil es mehr Konzerte wurden, weil mehr Leute kamen und so, ne, das ist ja auch ganz natürlich gewachsen. Das hat ja lange, lange gedauert, bis bei mir überhaupt mal der erste Cashflow, wie man es so nennt, überhaupt begonnen hat. Und dann war das auch so tröpfchenmäßig und auch mal eine Zahlung und dann 5 Monate gar nichts und dann mal wieder eine größere Zahlung.
Dann lernt
man
es auch einzuteilen,
dann
ne?
Musst du es einteilen, weil du sagst, und ich wusste ja nicht, ob in 5 Monaten eine Überweisung kommt oder erst in 7 oder vielleicht schon in 2. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt Summe X und wenn ich das auf, sagen wir mal, ein halbes Jahr aufteilen muss, darf ich im Monat das ausgeben, sonst bin ich pleite. Und bei der Corona-Pandemie war ich überrascht, wie einfach sich Rücklagen sofort auffressen. Und da habe ich gemerkt, wow. Und ich wurde wirklich nervös. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein bisschen peinlich, bei einem Kontostand, wo andere Freunde sagen würden, machst du den Arsch auf, jetzt nervös zu werden. Ich hatte noch nie das auf der Seite. Und da bist du nervös. Und dann sage ich ja, weil ich nicht weiß, ob mein Job in 2 Jahren startet oder in 4 Jahren. Oh Gott, und dann ist es weg. Finanzielle Nöte können dir dein Leben sehr, sehr schwer machen.
Aber ich glaube, ich könnte das auch eine Zeit lang so auf die Seite schieben, bis es dann ganz drängend wird, weißt du? Aber ich glaube, man kann sich davon auch so über einen Tag mal so befreien und dann denkt man sich das so weg irgendwie. Aber
ja,
das also kann mir wird es auch nicht passieren, weil ich bin wahnsinnig. Ich habe immer schon total da drauf geachtet einfach. Und ich habe niemals mehr ausgegeben, als ich wusste, dass es auch wieder reinkommt. Also das hätte ich mich nie getraut. Würde ich mich auch bis heute nicht trauen.
Damals, ich weiß noch, als wir aus einer Mietwohnung raus sind, dann wollten, weil die Kinder kamen, Kinder zur Welt kamen, haben wir gedacht, die Wohnung ist zu klein, wir brauchen eine größere. Und dann haben wir uns umgeschaut und haben gesehen, eine Wohnung kostet das. Und dann haben wir gesagt, was kostet denn kaufen mit Zinsen und mit einem langen Abzahlungsmoment so. Und haben wir festgestellt, es ist genauso teuer wie die Miete oder in dem Fall war es damals billiger. Mhm. Aber selbst wenn es nur 300 Euro mehr gewesen wären, hätte ich gesagt, hey, das muss man jetzt machen, weil, weißt du, und jetzt bin ich ganz, ganz glücklich, weil ich mit ganz jungen Jahren dann diese Miete nicht mehr hab, weil ich mir das, und ich kenne Leute in meinem Alter, die sagen, es lohnt sich nicht mehr, wir sind zu alt. Ich bin jetzt 42 und jetzt kann man nicht mehr kaufen, weil wir haben die Rücklagen nicht und wenn wir jetzt, die Bank gibt uns keinen Kredit mehr bis dahin und so. Und da kann man eigentlich auch, glaube ich, den Leuten sagen, dass so vorausschauend denken oder mit seinen Kindern.
Ja, und schon auch sich so, also ich würde es fast so weit gehen zu sagen, manchmal über so eine Grenze gehen, wo man denkt, das packt man nicht, aber dann packt man dann doch. Für ein paar Jahre ist dann ein bisschen länger, aber dann hat man dafür dann hinterher irgendwie so Finanztipps von Barbara und Max.
Oh, das
ist ja nicht so ein,
Das klingt so schrecklich. Ich will auch gar nicht den Einschein machen. Die unterhalten sich hier über Geld und die haben ja genug. Das ist ja, selbst wenn ich jetzt gerade gut verdiene, muss man trotzdem sagen, ich komme auch aus einer Zeit, wo das überhaupt nicht der Fall war. Und auch in meiner Karriere gab es ganz viele Momente, wo man sagt, wow, krass, wenn es so weitergeht, dann kann ich mir das und das nicht mehr leisten.
Aber es läuft richtig gut. Und sag mal nur kurz jetzt zum Ende, wo sehe ich dich jetzt? Du bist im November auf Tour wieder, gell?
Ich bin bis zum Mitte Dezember eigentlich nonstop unterwegs. Also wir spielen die ganze Zeit mit irgendwelchen Programmen, Orchester, Big Band, eigene
Du bist
Band.
Aber ja auch mit allen möglichen Ensembles unterwegs. Ne? Mit der SWR Big Band, dann hast du dein... was ist das Trio, oder?
Dann habe ich meine Band, dann gibt es die Mariali Pacheco, die kubanische Pianistin, mit der ich sehr viel im Duo unterwegs bin.
Oh, die habe ich gegoogelt, die sieht ja gut aus.
Und vor allem, die spielt krass.
Die spielt krass.
Und dann mit großem Orchester sind wir immer wieder auf Tour, dann gibt es das Mickey's Takeover Ensemble, das sind nur 5 Streicher, wo wir spielen, dann gibt es eine Jazzbesetzung mit Wolfgang Hafner zum Beispiel oder anderen guten Leuten, Frank Chastinier und so weiter, mit denen wir auch spielen. Das heißt, ich habe so ein Potpourri an verschiedenen...
Es wird nicht langweilig.
Nee, überhaupt nicht. Es macht unglaublich viel Spaß und auch jedes Trio, auch das Matti Klein Soul Trio, das sind die in Berlin ansässig sind, tierische Jungs auch, die spielen wieder ganz, ganz andere Locations. Also mit der Mariali habe ich jetzt in der Elbphilharmonie gespielt vor paar Wochen.
Also man kann sagen, dass der Max hat in jeder Stadt sein eigenes sozusagen Ensemble. Ja, also das kennen wir ja aus anderen Zusammenhängen. Aber der Max, der kommt in die Stadt und sagt, hier habe ich mein Orchester und mit denen spiele ich jetzt. Ich fand es so schön, dass du hier warst.
Und viel zu kurz.
Ist schon vorbei.
Schade, ja.
Ja, mach nichts, du kommst einfach wieder.
Ich komme wieder, auf jeden Fall.
Wirklich. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke, dass
das so schön läuft bei dir und ich freue mich immer so, dich zu sehen. Max Mutzke war hier. Tschüss.
Ach, einmal Kind sein in der Familie Mutzke, das stelle ich mir schön vor.
Das ist ja ein Traum, eine Traumkindheit.
Auch wenn man dann 2 bis 3 Kilometer durch den Schnee laufen muss, ich würde es machen. Für Max Mutzke.
Das stimmt.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In der nächsten Woche gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf euch.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de